Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcast. IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir auch 2025 mit einigen der besten Unternehmern und Experten über den Weg von ihren Unternehmen und Scale-Ups an die Börse. Eines der bekanntesten österreichischen Food-Techs ist Neo. Das Scale-Up hat eine geheime Zuckerersatzformel namens Zero Plus entwickelt, mit deren Hilfe der Zuckeranteil in Süßigkeiten aller Art sehr stark gesenkt werden kann. Neo hat in den vergangenen Jahren zahlreiche unterschiedliche Finanzierungsformen gewählt und für die Zukunft wird da natürlich auch das Thema IPO interessant. Und genau dazu spreche ich heute mit Alexander Gensdorfer, dem Mitgründer und Chief Growth Officer von Neo, hier im Podcast. Herzlich willkommen, Alex.
Danke für die Einladung, Jakob.
Genau, Neo kennen heute wahrscheinlich nahezu alle Zuhörerinnen. Eure Produkte sind ja in den Supermärkten aus dem Schokoregal nicht mehr wegzudenken. Wo steht Neo 2025?
Wir haben uns die letzten 8 Jahre eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition verschaffen. Wir haben sehr stark den Fokus auf den österreichischen Markt gelegt die letzten Jahre, sind heute sehr breit distribuiert, haben viele Listungen von mehreren Produkten in den führenden Supermarktketten und mit Abschluss der Series A Round Mitte letzten Jahres ist jetzt der Fokus sehr stark auf die Internationalisierung gelegt worden, vor allem hier auf den deutschen Markt, wo wir schon länger einen Fuß in der Türe haben und auch seit letztem Jahr die ersten Schritte in den UK-Markt. Wir haben ein sehr spannendes neues Produkt, das erste Neo-Produkt, das unter einem Euro kommen wird. Crisp & Cream wird es heißen und wird schon im März verfügbar sein. Und ganz spannend haben wir offiziell mit Mitte letzten Jahres gestartet, das Rohstoff-Business, das B2B-Business. Wir haben über die Jahre einen eigenen Zuckerersatz entwickelt, das ist der weltweit einzige 1:1 Zuckerersatz, der schmeckt wie Zucker, die positiven Eigenschaften von Zucker mitnimmt und die negativen Effekte eliminiert hat.
Okay, sehr spannend. Das heißt, große Expansionspläne. Was sind eure großen Ziele dabei?
Tatsächlich ist es wirklich das Ziel, in Deutschland als auch in UK eine ähnliche Durchdringung zu erzielen wie in Österreich. Das ist ein ambitioniertes Ziel, weil die Märkte doch deutlich größer sind als der österreichische Markt. Aber wir sehen einfach, dass der Trend hin zu gesünderen Produkten, zu gesünderen Alternativen im Wachsen ist. Es gibt unterschiedliche Zielgruppen, die wir damit ansprechen. Auf der einen Seite sport- und ernährungsbewusste Menschen. Wir sehen aber auch, dass leider Gottes sehr viele Menschen aufgrund von Erkrankungen, auch Stichwort Diabetes, auf Zucker verzichten müssen. Wir sehen auch immer bewusstere Mütter, die den Kindern einfach gesündere Snacks anbieten wollen. Wir haben die Gen Z, die einfach sich besser informiert, die sehr bewusste Kaufentscheidungen trifft. Und da sehen wir einfach große Chancen, auf dem Markt zu wachsen. Wir haben aktuell einen Marktvorsprung, einfach was die Qualität der Produkte betrifft, sowohl auf der geschmacklichen Ebene, aber auch auf der Zusammensetzung, was die Inhaltsstoffe betrifft. Und diesen Vorsprung wollen wir zukünftig weiter ausbauen.
Und das erwähnte B2B-Rohstoffprodukt, vielleicht ganz kurz erklärend, was ist es?
Es ist tatsächlich eine Mischung aus unterschiedlichen Rohstoffen, vorwiegend Ballaststoffe, also rund 70% sind pflanzliche Ballaststoffe, teilweise auch präbiotische Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe sind ein natürlicher Gegenspieler zu den kurzkettigen Kohlenhydraten, zu denen auch der Zucker gehört. Die Natur macht es vor, also jedes Obst kommt mit sehr viel Zucker, aber auch mit vielen Ballaststoffen. Die Ballaststoffe, die im Dünndarm nicht verarbeitet werden können, verhindern sozusagen, dass die Blutzuckermoleküle direkt ins Blut gehen und halten somit die Blutzuckerkurve flach. Und was dadurch verhindert wird, ist das sogenannte Suppenkoma, wie man in Wien sagt, also dass ich dann nach diesem kohlenhydratereichen Essen dann meistens einen massiven Abfall der Blutzuckerkurve nachher verspüre, was sich dann wieder in Heißhunger oder Müdigkeit auswirken kann.
Okay, sehr spannend. Ja. Und Neo hat ja seit der Gründung vor mehreren Jahren ja ganz unterschiedliche Finanzierungswege gewählt. Du als Chief Growth Officer bist ja da direkt damit befasst. Also die Bandbreite ist groß, Eigenkapital, Revenue-Based Financing, dann Testimonial-Partnerschaften, unter anderem im Ralph Camora, sehr berühmt natürlich, dann neue Aktien ausgegeben. Wie geht's ihr oder wie gehst du bei der Auswahl dieser neuen oder dieser verschiedenen Finanzierungsformen vor?
Also wir haben uns sehr früh entschieden, Kapital aufzunehmen. Wir sind nämlich mit einem Luxusproblem gestartet, nämlich mit einer Listung beim Spar, größter Retailer Österreichs. Und da ist die große Herausforderung, dass wenn man mal reinkommt, auch dass man drinnen bleibt. Wir hatten aber damals ein Budget von rund 70.000 Euro für Marketing vorgesehen. mit diesem Budget wird man eine flächendeckende Listung beim Spar schwer behaupten können. Deswegen haben wir uns da eigentlich sehr rasch auf die Suche nach Kapital gemacht. Am Anfang sind wir da fündig geworden im sogenannten Family, Friends and Fools Bereich, wo wir dann KGs gegründet haben, die wiederum an der GmbH beteiligt waren, also relativ komplizierte Konstrukte. Später dann haben wir Crowd-Investments gemacht über die Plattform Investor, 3 Runden in Summe, bis hin zu Direktbeteiligungen von größeren Partnern, wie auch die genannten Testimonials Dominic Thiem, Jonathan Tah oder auch Raf Kamora. Ja, und in der Series A Round haben wir dann 2 große Partner mit an Bord begrüßen dürfen. Auf der einen Seite die Raiffeisen Holding Wien Niederösterreich und die FJH, die uns auch im Aufsichtsrat verstärken. Und wie sind wir vorgegangen? Uns war es immer wichtig, dass wir nicht nur Kapital am Tisch haben, sondern dass wir wirkliche Partner mit ins Boot holen, die an unsere Mission glauben, die einen Mehrwert liefern können. Also wir haben beispielsweise die Testimonials an uns gebunden. Ja, also teilweise muss man sich vorstellen, dass auch ein Jonathan Tah zu einer Rewe Deutschland Listungsverhandlung mitgekommen ist. Also das macht schon Eindruck. Wir haben Werbeagenturen bei uns beteiligt, die WADA zum Beispiel, die vom Tag 1 bei uns investiert ist, aber auch unsere DMB-Agentur, Daimler Melichek und Bergmann. Wir haben sehr viele Partner, die unterschiedliche Leistungen sozusagen einbringen oder Know-how einbringen, Netzwerk einbringen, Heinrich Prokop und viele mehr. Und dieses Netzwerk hat uns geholfen, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und da sind wir sehr stolz drauf.
Spannend. Wenn ich es richtig nachgeschaut habe, 2020 habt ihr das Unternehmen als Aktiengesellschaft aufgestellt. Warum habt ihr euch damals vor ungefähr 4-5 Jahren für diese Firmenstruktur entschieden?
Also 2 Gründe. Erster Grund ist einmal diesen Firlefanz an Beteiligungsstrukturen zu konsolidieren. Also wir wollten uns einfach dahingehend professioneller aufstellen, weil wir auch wussten, dass ein Börsegang irgendwann in Zukunft ein Thema ist und auch zu signalisieren, dass wir Großes vorhaben, dass wir uns auch ready machen wollen, was die Konzernstruktur betrifft, was den Weg an die Börse ebnen kann und soll. Und ich sage, dieser Weg an die Börse war ja immer so unser Plan A, auch wenn wir andere Pläne nicht ausschließen, aber das ist der einzige Plan, den du wirklich aktiv selber in der Hand hast und steuern kannst. Deswegen haben wir immer gesagt, okay, diesen Plan wollen wir im Auge behalten. Das ist unser Plan, den wir planen können in die Zukunft. Sollte es anders kommen along the way, dann ist man natürlich offen, sich diese Wege auch anzuschauen.
Das heißt ganz konkret und direkt gefragt, IPO ist letztendlich das Ziel, oder?
Korrekt. Also wir beschäftigen uns jetzt schon seit ein paar Jahren mit diesem Thema. Mit dem Einstieg der Raiffeisen Bank haben wir auch die RBI als Partner gewonnen. Die RBI hat mit uns schon so ein Marktscreening gemacht. Wir haben schon uns ein bisschen Peer Groups angeschaut. Also das heißt, die ersten Schritte, nämlich die Analyse, was ist denn der richtige Zeitpunkt, der richtige Markt etc. für einen Börsegang, da haben wir uns schon viele Stunden damit beschäftigt. Und ja, und werden uns sehr in naher Zukunft auch weiterhin mit diesem Thema beschäftigen.
Was wären für euch die Hauptgründe, um an der Wiener Börse zu listen?
Die Gründe liegen auf der Hand. Auf der einen Seite gibt es hier den Heimvorteil, den du sonst halt natürlich nirgendwo hast. Auf der anderen Seite, glaube ich, mit Direct Market Plus und Direct Market gibt es auch sehr spannende Formen, wo man eben mit geringeren Börsezulassungshürden rechnen kann. Es gibt günstigere Kontierungsanforderungen als jetzt zum Beispiel auf der Frankfurter oder Londoner Börse. Also die Wiener Börse hat ihre Vorteile, vor allem natürlich geht man als mittelständisches Unternehmen nicht sang- und klanglos unter da in einem riesen Marktumfeld. Also das sind sicher die Vorteile der Wiener Börse.
Was wären so generell gesagt die Hauptgründe, überhaupt an die Börse zu gehen? Also Bestandsinvestoren, die können dort theoretisch einen Exit machen, aber für viele geht es ja ganz stark darum, frisches Kapital aufnehmen zu können.
Ja, ich glaube, ein Börsegang hat tatsächlich auch einen ungeheuren Marketing-Effekt, den du mitnehmen kannst, vor allem wenn die Marke im Consumer-Bereich positioniert ist und schon eine hohe Bekanntheit hat, kann das sozusagen ein starkes Asset sein, um hier eine gute Finanzierungsrunde hinzulegen. Das Kapital ist natürlich spannend, um dann das internationale Wachstum weiter voranzutreiben. Wir fokussieren uns derzeit natürlich stark auf Europa, aber diese Lösung, die wir anbieten, ist natürlich auch in Amerika durchaus ein spannendes Thema. Und der amerikanische Markt ist dann nochmal sozusagen der Endgegner und da wird es ohne ausreichend Kapital nicht möglich sein, deinen Fuß zu fassen.
Und du hast schon gesagt, das Thema IPO-Readiness ist schon seit mehreren Jahren Thema für euch. Was muss man denn so vorbereiten? Was muss man mitbringen, um in Richtung Börse gehen zu können?
Ja, also unterschiedliche Dinge sind mittlerweile passiert. Auf der einen Seite, wie schon vorhin erwähnt, haben wir die AG sauber strukturiert. Das heißt, die haben die ganzen anderen Beteiligungsvehikel hier in dieser AG zusammengeführt. Wir beschäftigen uns gerade sehr stark mit ESG-Reporting. Wir haben jetzt unser erstes ERP-System implementiert. Das heißt, wir gehen jetzt auch über in ein monatliches Reporting hin zu unseren Investoren. Das heißt, ganz viele Stellschrauben, die wir bewegen, um einfach auch in diese IPO-Readiness hinzukommen. Und da haben wir eben auch mit der Raiffeisen Bank einen super Partner, der uns da entsprechend unterstützen kann.
Ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, ihr macht ja bereits eben diese halbjährlichen Updates für eure Investoren und da wird jetzt die Schlagzahl deutlich erhöht. Also das geht in Richtung monatlich, habe ich gerade gehört.
Genau, also das Ziel ist jetzt ein monatliches Reporting. Das soll jetzt dann ab Q2 schon starten. Also das wird jetzt gerade aufgesetzt und mit unseren Bestandsinvestoren abgestimmt. Und das soll dann halt auch die Convenience dann für die Investoren erhöhen, dass die einfach wirklich auf monatlicher Ebene einfach die aktuellsten Zahlen und Informationen bekommen.
Das heißt, du bekommst das ja quasi eigentlich schon live mit, aber quasi diese Umstellung vom privaten Unternehmen hin zu einem börsennotierten Unternehmen kommt ja mit gewissen Herausforderungen einher. Was sind die größten Challenges aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, einfach dieses Umstellen von einem Startup, wo alles noch, sage ich mal, recht wild kreativ gelöst wird, hin zu einem strukturierten Unternehmen, ohne dabei aber den Fokus auch auf das Kerngeschäft zu verlieren. Ich glaube, das ist der große Spagat, den man hinlegen muss. Ich glaube, das, was einem stark gemacht hat, das muss man unbedingt mitnehmen. Aber man braucht eben dann entsprechende Prozesse und eine gewisse Struktur, in die das Ganze eingebettet sein muss. Und diesen Spagat gut hinzubekommen, das ist sicher eine Herausforderung.
So aus den vielen Interviews, die ich in meiner Laufzeit geführt habe, weiß ich, dass quasi so dieser IPO-Tag so ein ganz großes Ding ist für Gründerinnen, für Gründer, die Glocke läuten und alles, was dazugehört, Konfetti regen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wann für euch klar war, dass ihr diesen Moment auch erleben wollt und gar nicht zu kleiner Wahrscheinlichkeit auch erleben könnt?
Ich glaube, wenn man mal einfach in diesem Finanzierungsrundenthema drinnen ist, also wenn man diesen Weg beschreitet, über Wachstumsfinanzierung groß zu werden, dann ist natürlich IPO der ultimative Endgegner, den man dann natürlich ins Auge fasst. Ich glaube, wir haben das im Hinterköpfchen immer schon irgendwo drin gehabt. Irgendwann haben wir dann gesagt, wollen wir das? Ist das unser Plan A? Und dann haben wir im Management die Entscheidung getroffen, ja, das ist der Plan A. Das ist der Plan, auf den wir hinzielen können und wollen. Und wie gesagt, ohne uns dabei komplett anderen Wegen zu verschließen. Wir haben uns also diese Offenheit hin zu Opportunitäten, die sich auftun im Laufe der Zeit, die wollen wir beibehalten. Denn so ist auch das B2B-Business entstanden, was mittlerweile gerade bei neuen Investorengesprächen sehr, sehr positiv aufgenommen wurde.
Gibt es auch einen Zeitplan für diesen Plan A? Also kann man irgendwie einen Zeithorizont angeben, bis wann das passieren könnte?
Also nicht vor 2028, ja, das kann man schon verraten. Man muss einfach auch das Marktumfeld beachten. Aktuell ist das nicht sehr rosig. Die Zeiten werden sich ändern. Das heißt einfach, da sind wir auch im engen Austausch mit den Analysten und Experten von der Raiffeisen Bank International. Und wir wollen unsere Hausaufgaben hinsichtlich IPO-Readiness machen. Das machen wir unabhängig davon, wie das Marktumfeld ist, damit wir dann zum gegebenen Zeitpunkt die Entscheidung treffen können, da auch schnell voranzukommen.
Das heißt aber, in 3 Jahren könnte es schon soweit sein. Also 3 Jahre sind ja im Unternehmerleben gar nicht zu lang, oder?
Also 3 Jahre wäre jetzt eine sehr optimistische Prognose. Ich glaube, dass das eher ein bisschen später sein wird. Aber wir wollen uns zumindest, was die Readiness betrifft, dahingehend aufstellen, dass es in 3 Jahren möglich wäre, sage ich mal. Und das ist in, ja, wie du richtig sagst, in Firmendimensionen eigentlich ein Wimpernschlag. Ja.
Gibt es national oder international Vorbilder an Unternehmen für euch, die so ein IPO gemacht haben, wo man sagt, also wenn uns das auch so gelingt, dann freuen wir uns ganz besonders?
Also das ist schwer zu vergleichen. Ich glaube, das Marktumfeld, das mal herrschte, wo dann irgendwie ungeheure Multiples lukriert wurden, dieses Marktumfeld ist irgendwo vorbei. Ich glaube, es gibt viele, viele Vorbilder, ja, also unabhängig jetzt aus dem Food-Bereich, aber auch aus dem also so wie das jetzt, wenn man es Amazon hernimmt, wie das Marketing eine Marketingwelle geschlagen hat. Also ich glaube, die Kunst eines IPOs, den wirklich gut umzusetzen, ist auf der einen Seite den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, auf der anderen Seite aber auch die richtigen Partner mit an Bord zu haben, die einen da begleiten und letztlich auch die Kommunikation rundherum so zu gestalten, dass es dann wirklich auch in die Marke einzahlt und den Bekanntheitsgrad erhöht und somit auch das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen.
Du bist auch ganz eng mit Marketing-Themen befasst. Das heißt, so ein IPO ist vorher und nachher ja mit sehr, sehr viel Berichterstattung und so weiter versehen. Das heißt, das ist dann der indirekte Effekt, der auf die Marke einzahlt, vermute ich jetzt mal.
Absolut. Also diesen Effekt, der ist ganz relevant bei einem IPO aus meiner Sicht. Und den will man nicht dem Zufall überlassen. Also das gehört einfach in der Kommunikation auch wirklich super sauber strukturiert.
So aus dem Austausch mit anderen Gründern in Österreich oder auch im Ausland heraus, welche Bedeutung können IPOs generell für Scale-Ups haben?
Also ich glaube, es ist einfach eine Möglichkeit, an Kapital zu kommen und gleichzeitig auch den Markenbekanntheit, wie gesagt, zu erhöhen. Die Möglichkeiten, sage ich mal, in Österreich ist jetzt nicht vielleicht das prädestinierte Land, um, ich glaube, es gibt andere Länder, wo es einfach mehr VCs gibt, mehr Investoren, Family Offices und so weiter und so fort. Gerade im Food-Bereich ist in Österreich nicht so viel los. Ja, also gibt es halt Berlin, Israel, was auch immer. Und das ist halt einfach eine zusätzliche Möglichkeit, die sich hier auftut, der Weg an die Börse. Und hier gibt es, wie gesagt, aufgrund auch mit niederschwelligeren Märkten die Möglichkeit, sage ich mal, durchaus auch ein internationales Investorenpublikum zu gelangen.
Wenn du so in die Zukunft blickst, denkst du, wird es in Österreich mehr IPOs geben? Auch aus dem Scale-Up-Umfeld gibt es ja euch noch einige andere potenzielle Kandidaten.
Ich glaube, bin ziemlich zuversichtlich, dass es da wieder ein bisschen mehr Bewegung geben wird in Zukunft. Ich glaube, wenn sich das Marktumfeld einfach auch wieder dahingehend positiv darstellt, wird es sicher die einen oder anderen geben, die diesen Schritt auch wagen wollen.
Alles klar, Alex. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in eure IPO-Pläne bei Neo. Viel Erfolg damit auf jeden Fall. Danke fürs Interview.
Danke für die Einladung.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.